Herzlich willkommen hier bei uns im Christuszentrum. Ich bin der Stefan und darf euch ein wenig aus unserer neuen Predigtreihe erzählen. DNA, die startet heute und ich freue mich wirklich über dieses Thema, weil ich weiß, wie es dazu gekommen ist und weiß, was wir vorhaben. Ihr dürft auch ein bisschen wissen, worum es geht und was wir vorhaben mit unseren Flyern. Die liegen noch vorne aus. Da wisst ihr dann in den nächsten Wochen, auf welches Thema ihr euch freuen dürft. Der aufmerksame Leser hat vielleicht schon den Trailer gelesen. Apostelgeschichte 1 bis 7, das sind die Texte, um die es gehen soll. Da dürft ihr euch gerne selber ein bisschen spoilern und vorweg lesen, was so auf euch zukommt. Heute sind wir beim ersten Thema, der Auftrag. Grundsätzlich soll es in der Predigtreihe, in dieser Serie darum gehen, was wir als Gemeinde eigentlich sind. Henning hatte das gerade eben schon erklärt, was DNS, die Säure dieses Dings und der englische, mir deutlich geläufige Begriff DNA, was das ist, dieses Innerste im Kern, was ausmacht, was aus dieser Zelle wird und wie sich dann ein Körper aus mehreren Zellen zusammensetzt. Darum soll es gehen, um warum Gemeinde, wie ist Gemeinde im Kern, was macht Gemeinde eigentlich aus, ist Gemeinde dann, wenn man sonntags einen Gottesdienst hat und eine Pfadfindergruppe und einen Twoch-Kreis und ein Haus, Senioren- und Frauengesprächskreis, wenn man sich zum Beten gemeinsam trifft, ist das Gemeinde? Muss das sein, damit Gemeinde ist? Ist es ein Hobby, ein guter Zeitvertreib, etwas, was man so als Add-on auf ein gutes Leben noch mit draufpackt? Sind wir Interessensgemeinschaft? Oder machen wir Dinge manchmal vielleicht auch einfach, weil man sie halt macht? Also sonntags morgens geht man halt in den Gottesdienst, weil meine Eltern haben schon gesagt, das macht man so und dann macht man das halt und man tut Dinge, weil man sie halt tut. Ich habe von einer Gemeinde gelesen, ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, von einer Gemeinde, die hat sich zum Glaubensbekenntnis am Ende des Gottesdienstes immer umgedreht. Also die Gemeinde hat sich erhoben und hat sich Richtung Ausgang gedreht und dann das Glaubensbekenntnis aufgesagt. Nach jedem Gottesdienst, jede Woche. Und die Pastoren haben gewechselt, aber diese Tradition blieb immer gleich. Manche Pastoren haben sich gefragt, warum machen die das hier? Man macht das offenbar so. Und dann hat man das immer weitergemacht, bis irgendwann die Kirche renoviert wurde. Und man hat unter einer alten Farbschicht an der Rückwand der Kapelle hat man das Glaubensbekenntnis gefunden, was da irgendwann mal draufgeschrieben wurde. Und über Generationen haben sich die Gemeinde immer umgedreht, hat das durchgelesen, vorgelesen. Aber inzwischen war das halt schon längst übermalt. Keiner wusste mehr, dass da eigentlich das Glaubensbekenntnis entstand. Aber man hat es halt gemacht, weil man es halt so macht. Ich kann mir vorstellen, dass gerade Christen solche Traditionen gerne mal pflegen und Dinge tun, die man halt einfach tut. Sind wir Gemeinde, weil wir halt Gemeinde sind, weil wir so sind? Oder was macht uns eigentlich aus? Was ist unser Kern? Was ist die Begründung dafür, dass es uns gibt? Was ist die Begründung dafür, dass du heute Morgen hier sitzt? Das ist der Grund für diese Serie, darum soll es gehen. Und um diese Fragen zu beantworten, warum machen wir das, was wir machen, ist es oft gut, an den Anfang zurückzugehen. Also ihr kennt das vielleicht aus Gesprächen, dass man sich über sonst was für Themen austauscht und irgendwann kommt, wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Und dann merkt man, dass man am Anfang vor einer halben Stunde sich eigentlich nur über ein Rezept austauschen wollte, aber inzwischen war man schon bei dem Einfluss von China auf das Weltwirtschaftssystem oder wie auch immer. Es ist gut zu fragen, was war eigentlich am Anfang da? Wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Und da ist bei Gemeinde ganz oft von der Urgemeinde die Rede. Ich hatte einen Kommiliton in meinem Studium, da war die Urgemeinde war das Thema. Die Gemeinde, die ersten Christen, die sich in Jerusalem getroffen haben. So wie die Urgemeinde das gemacht hat. So ist richtig und nur so. Und das ist auch total gut. Das wollen wir auch machen. Deswegen lesen wir Apostelgeschichte gemeinsam. Wir wollen schauen, wie haben die ersten Christen das gemacht? Was ist der Kern von dem, was wir machen? Wie fing das eigentlich an? Schwierig kann es dann werden, wenn man dann alles genauso machen möchte wie die Urgemeinde. Also zum Beispiel sich im Jerusalemer Tempel treffen. Ist schwierig, weil einmal sind wir nicht in Jerusalem und auch in Jerusalem gibt es halt gerade keinen Tempel, in dem man sich treffen könnte. Wir wollen trotzdem schauen, wie haben die das damals gemacht und was bedeutet das für uns? Warum ist das, was wir machen, warum machen wir das? Warum ist das so? Wie machen wir das? Und wollen das Gute, wollen wir bestärken und sagen, und deswegen machen wir das und wir haben Freude daran. Und müssen vielleicht auch hier und da so ein paar Sachen korrigieren und sagen, ja, das machen wir halt irgendwie, aber man könnte es auch lassen oder man sollte es anders machen. Oder das ist die eigentliche Begründung dafür, dass wir das machen. Und das wollen wir uns bewusst machen, weil wir sind nicht Gemeinde, einfach so, die jetzt gerade da ist, sondern wir sind Gemeinde, die hat eine Geschichte. Wir sind das CZI, das 1897 gegründet wurde. Also wir haben eine Geschichte, die schon ziemlich alt ist. Wir wurden damals gegründet, als der Bruder Kruse aus Elmshorn hier in Itzehoe eine Gemeinde gründen wollte und gesagt hat, hier in Itzehoe, da braucht es auch eine Baptistengemeinde. Das soll weitergehen. Das, was wir hier in Elmshorn erlebt haben. Die Elmshorner Gemeinde war noch gar nicht so alt, als Bruder Kruse hier nach Itzehoe kam und hier eine Gemeinde gegründet hat. Gerade mal 30 Jahre. Die Elmshorner Gemeinde wurde 1866 von Johann Adam Mahr gegründet. 34. Richtig. 1834 wurde die Elmshorner Gemeinde gegründet von einem ehemaligen Pastor. Herr Mahr war Pastor in der Landeskirche, so wie man halt damals Pastor war, und hat in der Bibel gelesen und hatte irgendwann Schwierigkeiten mit der Säuglingstaufe. Er hat gesagt, in der Bibel werden die Leute alle getauft, nachdem sie sich bekannt haben. Und ich soll kleine Kinder taufen, die sich nicht bekannt haben. Und dann hat er gesagt, ich bin vielleicht doch kein Pastor. Und wurde dann Industrieller und hat eine Posamentierfabrik gegründet. Ja, ich weiß inzwischen, was Posamentierkrams ist. Das ist Zeugs, was man heute in einem 1-Euro-Shop kauft. Das ist etwas, das braucht niemand, aber es ist irgendwie hübsch. Posamentierfabrik, also so Sachen, die kann man an Vorhänge dran machen und so schicke Borden und sowas. Oft aus Stoff oder Knöpfe und sowas. Das hat er hergestellt und kam dann in Hamburg, wo er seine Fabrik zuerst hatte, kam in Kontakt mit dem Herrn Onken, Johann Gerhard Onken. Und der Herr Onken, der war in England gewesen, auch als Industrieller, und hat dort Glaube auch nochmal ganz neu kennengelernt, hat das gleiche Problem oder das gleiche Aha-Erlebnis wie Herr Mohr. Und beide dachten, nee, das mit dem Taufen ist komisch. Ich muss doch irgendwie mich erst zu Jesus bekennen und kann dann getauft werden. Herr Onken wurde in England getauft, kam nach Hamburg, hat dort eine Baptistengemeinde, die erste Baptistengemeinde gegründet. Johann Adam Mahr hat Onken kennengelernt. Die beiden haben sich viel ausgetauscht und haben angefangen, Gemeinden zu gründen. Und nicht nur die beiden. Das war ein ganz quäliger Haufen in Hamburg. Die haben überall in Schleswig-Holstein Gemeinden gegründet. In Elmshorn und aus Elmshorn dann auch hier in Itzehoe. Die Täuferbewegung in England, die ist auch nicht einfach so vom Himmel gefallen. Die hatte eine lange Tradition, die aus der Reformation irgendwo auch hervorgegangen ist. Also als es auf einmal wieder möglich war, über Glaubensdinge zu diskutieren, zu reden, zu hinterfragen, das in Frage zu stellen. Das haben die Täufer immer wieder gemacht. Und in England hatte diese Täuferbewegung ganz krasse Auswirkungen. Die haben in der Bibel gelesen, haben gemerkt, wir machen ein paar Dinge, machen wir komisch in der Kirche. Zum Beispiel das mit der Taufe, aber zum Beispiel auch das mit der Sklaverei. In der Bibel steht, dass alle Menschen gleich wert sind. Wir können nicht andere Menschen versklaven und die für uns arbeiten lassen, ohne denen Rechte einzuräumen. Und die Täuferbewegung in England ist dafür verantwortlich, dass Sklaverei weltweit abgeschafft wurde. Die haben damit angefangen. Die haben gesagt, das funktioniert so nicht mehr. Das können wir nicht machen. Ideen, die in der Reformation geboren sind, wo in der Staatskirche auf einmal dann der Protestantismus aufkam, seitdem wir die katholische, die lutherische und die calvinistische Kirche haben. 1648 durch den Westfälischen Frieden begründet, begonnen 1517 mit dem Thesenanschlag, wo Luther gesagt hat, wir müssen hier mal ein paar Dinge überdenken, und hat freies Denken wieder möglich gemacht, nachdem im Mittelalter ganz viel zementiert war, aber auch konserviert. Im Mittelalter wurde die Bibel zum Beispiel so wunderbar ohne Drucker und Kopierer 1:1 wiedergegeben, weil jeder Buchstabe für Buchstabe wurde das konserviert und traditionsmäßig weitergegeben, sodass wir heute noch immer die Texte haben, die vor 2000 Jahren geschrieben worden sind. 380 nach Christus ist das Christentum nach der konstantinischen Wende zur Staatsreligion geworden, hat eben das Mittelalter damit begründet. Auf einmal war Kirche nicht mehr eine Untergrundbewegung, sondern Staatsding. Also wenn man in diesem Staat gelebt hat, dann war man Mitglied der Kirche. Hat viele Nachteile mit sich gebracht, aber hat die Christen aus Jahrhunderten von Verfolgung herausgebracht. 300 Jahre lang Verfolgung, da waren Christen, die in diesen ersten Gemeinschaften zusammengelebt haben, ihren Glauben bekannt haben und dafür gestorben sind, weil sie an Jesus Christus geglaubt haben. dann eben Staatskirche, dann Reformation, dann was hatten wir als nächstes? Die Täuferbewegung, die Hamburger Gemeinde, die Elmshorner Gemeinde und wir jetzt hinten dran. Und wir gehen alle auf diese Jünger zurück, die mit Jesus durch die Gegend gelaufen sind, sich von Jesus angehört haben, wie das mit dem Reich Gottes ist, wie das mit der Liebe Gottes ist und diesem Jesus geglaubt haben und diesen Glauben weitergegeben haben. Wir haben nicht ganz frisch angefangen, wir hier in Itzehoe. Wir können uns darauf berufen, dass wir von diesen Jüngern abstammen, dass wir das, was die Jünger ausgemacht hat, das ist in uns, das ist die Begründung dafür, dass es uns gibt. Und zu diesen Jüngern hat Jesus gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Die Christen, die Menschen, die Jesus nachgelaufen sind, die Menschen, aus denen Gemeinden geworden sind, die Kirche gegründet haben, wir, zu uns, sagt Jesus, ihr werdet meine Zeugen sein. Darauf beruft sich Kirche, darauf beruft sich Gemeinde. Das ist das, was uns ausmacht. Natürlich mit Einschränkungen immer wieder über Jahrhunderte, weil manchmal tut man Dinge halt, weil man sie tut. Manchmal tut man Dinge ein bisschen anders, als sie eigentlich gedacht waren. Aber eigentlich ist das der Kern unseres Daseins. Das ist eigentlich unser Auftrag. Darum diese Predigtreihe, darauf beziehen wir uns. Ihr werdet meine Zeugen sein. Zeuge sein werden, das ist eine schöne grammatikalische Form. Eseste martures. Das ist so ein bisschen wie, bevor du draußen spielen gehst, wird dein Zimmer aufgeräumt sein. Es ist kein echter Imperativ, es ist keine wirkliche Befehlsform, aber es ist klar, es führt auch keinen Weg dran vorbei. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist so. Das wird passieren. Ihr könnt nichts dagegen tun. Aber was ist ein Zeuge? Was ist derjenige, der wir sein werden? Laut Wörterbuch ist ein Zeuge eine Person, die zu einem Sachverhalt eigene Wahrnehmung bekunden kann. Kirche im Allgemeinen, diese Kirche und du als Christ, du wirst Zeuge sein und du sollst zu einem Sachverhalt eigene Wahrnehmungen bekunden können. Wahrnehmungen wovon? Von Jesus, genau, von Jesus Christus. Das ist ziemlich groß, so Jesus Christus zu bekunden. Das ist mal mindestens eine eigene Predigt wert. Eine, die ich eigentlich für letzten Sonntag geplant hatte und die auch irgendwann noch mal kommen wird. Ich war leider krank, konnte sie nicht halten. Stuart, vielen Dank, dass du mich da vertreten hast. Von Jesus Christus Zeuge sein, das ist wahnsinnig groß. Wie auch immer, wie groß das auch sein mag, dieses Zeuge sein hier an dieser Stelle, das steht in einem besonderen Kontext, in einer Geschichte oder in einem Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern. Ein sehr bedeutendes Gespräch. Und es gibt inhaltliche, etliche Hinweise darauf, was bezeugt werden soll. Also dieses Gespräch fand nach Karfreitag statt. Nach Ostern, wo Jesus auferstanden ist, in dieser Zeit zwischen Ostern und Auferstehung. In dieser Zeit, in der Jesus immer wieder mit seinen Freunden... Himmelfahrt, was habe ich gesagt? Auferstehung, nee, ist Blödsinn. An Ostern ist er auferstanden und dann 40 Tage später in den Himmel gefahren. Und dieses Gespräch, in dem Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, ist vor Himmelfahrt und nach Ostern. Es gab also wirklich was zu erzählen. Da war ein Mann, der ans Kreuz geschlagen wurde, der klinisch hundertprozentig tot war. Es wurde nochmal nachgeguckt mit der Lanze, die in die Seite gestochen war. Der war mausetot, da hat nichts mehr gezuckt. Der lag mehrere Tage tot im Grab. Und dann war er auf einmal wieder lebendig und hat sich vielen, vielen Zeugen gezeigt, die das bezeugen konnten. Der war tot und ist jetzt wieder lebendig. Darüber gibt es was zu erzählen. Und Jesus hat Zeit mit seinen Jüngern verbracht, hat viel mit denen gesprochen, unter anderem eben, sagte er ihnen, also ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und dann geht's weiter. Die nun zusammengekommen waren, also diese Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Das ist ein wunderbar schöner Seitenhieb von Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat. an die Begrenztheit der Apostel. Lukas hat in seinem Evangelium, in dem Bericht darüber, was Jesus zu seinen Lebzeiten alles erzählt hat, hat er über 29 Mal, also über 25 Mal auf jeden Fall, hat er das Reich Gottes beschrieben. Und also Lukas hat das immer wieder aufgeschrieben, was Jesus über das Reich Gottes erzählt hat. Dass es definitiv größer ist als das, was die Juden sich damals für ihren Staat erhofft hatten. Und es ist niedlich, dass die Juden hier jetzt wieder sagen, wirst du das Reich für Israel aufbauen? Geht's mit unserem Staat hier weiter? Wirst du die Römer rausscheuchen aus unserem Land? Geht Jesus gar nicht so drauf ein. Schön ist, wie Lukas dann auch im weiteren Verlauf berichtet, wie die Erkenntnis, dass das Reich Gottes so viel größer ist als der Staat Israel, damit definitiv zusammenhängt. Aber es ist größer, wird Petrus irgendwann ein paar Kapitel später einfach vom Himmel fallen, diese Erkenntnis. Wow, es geht um viel mehr als nur uns Juden. Es geht um die gesamte Schöpfung. Kommen wir später mal zu. Reich Gottes. Es ist überall da, wo Gott König ist. Nicht nur unter den Juden, da auch unbedingt zuallererst, aber darüber hinaus noch überall auf dem ganzen Planeten, im ganzen Universum, wo Gott König ist, wo Gott herrscht, wo Gott über unsere Gedanken herrscht, über unsere Taten und Worte, da wo Liebe die in Jesus Christus Mensch geworden ist, wo Gottes Liebe regiert, wo sie das Bestimmende ist. Überall da, wo Vergebung, die durch Jesus Christus möglich ist, wo die regiert, wo sie die treibende Kraft ist, da ist Gott König. Da gibt es Jesus als König über allen Dingen. Und da ist Reich Gottes. Und die Jünger fragen, wirst du das aufrichten? Wird das jetzt kommen? Wird dieses Reich Gottes jetzt kommen? Und Jesus antwortet ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Wann das vollendet sein wird mit dem Reich Gottes, das könnt ihr nicht begreifen. Wann das Reich Gottes für alle sichtbar und für alle da sein wird, das geht euch eigentlich nichts an, weil das sprengt euren Verstand. Aber ihr werdet überall meine Zeugen sein. Ihr bekommt Kraft durch den Heiligen Geist und werdet meine Zeugen sein. Hier und überall. Und Gemeinde, Kirche ist die Gemeinschaft dieser Zeugen. Wir haben diesen Auftrag oder die Daseinsberechtigung, dass wir die sind, die das da tun, die Jesus Christus bezeugen, die etwas davon erzählen können, dass es diesen Jesus gibt, die eigene Erfahrung gemacht haben. Diesen Jesus, den Begründer, den Erbauer, den Vollender, den König im Reich Gottes. Das ist, was die Jünger damals waren in Jerusalem. Dort wurde ihnen geglaubt, dort waren sie Zeugen, dort haben sie erzählt. Ein Paulus hat Jesus Christus als Mensch selber nicht kennengelernt, aber er hat dieser Botschaft geglaubt. Ihm ist Jesus nochmal in einer Vision begegnet. Und aus diesem Saulus, der die Christen zuerst verfolgt hat, wurde ein Paulus. Er wurde zum Zeugen. Er wurde zum Zeugen für den auferstandenen Jesus. Er hat überall Gemeinschaften im Mittelmeerraum gegründet. Die standen unter großer Verfolgung bis zur konstantinischen Wende. Danach gab es eine Staatskirche, wo geglaubt wurde, wo bezeugt wurde, dass Jesus Christus auferstanden ist und lebt und König der Liebe ist. Die Täuferbewegung hat das wieder ausgekramt aus der Bibel und entdeckt, es muss eigentlich noch ein bisschen anders laufen, als es immer wieder und hier und da funktioniert. In England, in Hamburg, in Elmshorn und hier in Itzehoe. Hier sind wir Zeugen, dürfen wir uns darauf berufen, hat Jesus uns gesagt, ihr werdet Zeugen sein. Das sind wir. Das ist unsere Desoxyglutsäure, unsere DNA. Das ist in uns angelegt, auch wenn wir das manchmal vergessen, auch wenn das manchmal entartet ist. Aber das ist unser Auftrag. Ein Zeuge kann zu einem Sachverhalt seine eigene Wahrnehmung bekunden. Wir sollen Zeugen sein, wir sollen zu einem Sachverhalt unsere eigene Wahrnehmung bekunden. Nur wie geht das? Wie ist man Zeuge? Wie kann man von einem Sachverhalt seine eigene Wahrnehmung bekunden? Wir brauchen eine Wahrnehmung. Wir brauchen eine Wahrnehmung von diesem auferstandenen Jesus Christus. Du musst es wahrgenommen haben, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist und dass er in aller Liebe regiert, dass er der König in diesem Reich Gottes ist, was Jesus begründen möchte. In deinem Leben muss es irgendwie etwas wie Reich Gottes geben. Jesus muss irgendwo in deinem Leben König sein. Und ich behaupte mal, je mehr Lebensbereiche von dir unter der Herrschaft von Jesus Christus stehen, desto mehr Wahrnehmung hast du davon, was es bedeutet, dass Jesus Christus König ist und regiert. Was das ausmacht, wenn Liebe regiert, wenn Vergebung regiert, wenn das, wofür Jesus steht, Auswirkungen für dein Leben hat. Du musst eigene Wahrnehmung davon machen. Und heute mag der Tag sein, an dem du sagst, Jesus, keine Ahnung, was passiert, aber sei du König über mein Leben. Wenn du das noch nicht gesagt hast, sag's heute. Wir haben gleich hinten im für euch gesehen rechten hinteren Teil einen Segnungsdienst mit super netten Leuten, mit Bernhild, die auf euch wartet und mit euch das mal auszusprechen. Jesus, sei du König über mein Leben. Oder sei du König über meine Ehe. Sei du König über meinen Arbeitsplatz. Such dir vielleicht einen Lebensbereich aus, wenn du nicht bereit bist, alles gleich Jesus zu geben. Dann such dir was aus, was du bereit bist, Jesus zu geben. Oder gib es nochmal neu, Jesus, weil du gemerkt hast, da ist Jesus irgendwie gerade nicht König drüber. Das habe ich mir irgendwie wieder eingeheimst und ich merke gerade, was passiert, wenn ich meine, dass ich hier regiere. Gib das neu an Jesus. Mach das heute nochmal fest, dass du wahrnehmen kannst, was es bedeutet, wenn Jesus König ist. Und wenn du das nicht übergeben musst, wenn du Jesus nicht neu über deinem Leben regieren lassen musst, dann nutz gleich die Chance, beim Kaffee davon zu erzählen, was es bedeutet, dass Jesus in dem einen Lebensbereich, von dem du gerne erzählen möchtest, was es bedeutet, dass er dort König ist, was du dort wahrgenommen hast, wie sich dein Leben verändert hat, wie sich dieser Lebensbereich verändert hat. Und wenn du nichts zu erzählen hast, ganz ehrlich, dann lass heute den Tag sein, wo du es mal aussprichst, dass Gott König sein soll, weil dann ist er es noch nicht. Wenn du nichts zu erzählen hast, wenn du nichts wahrgenommen hast, dann hast du nichts zu erzählen, weil nichts passiert ist. Sammle Wahrnehmungen, die du bekunden kannst. Wir müssen sie dann bekunden, wenn wir Zeugen sein wollen. Wir müssen davon reden. Wir müssen bereit sein, davon zu erzählen, es gab ein Leben ohne Jesus und es gibt ein Leben mit Jesus und ich habe diese Veränderung durchgemacht. Und du bist bestimmt nicht fertig mit Veränderungen, weil, glaube ich jedenfalls, ich bin mal so frei und behaupte, dass Jesus nicht in jeder Sekunde über alles, was von dir ausgeht und was in dir passiert, das absolute Sagen hat. Dass du nicht 100% von Liebe immer und ständig getrieben bist. Es gibt noch Potenzial bei jedem von uns. Und wir dürfen das bekunden, was sich verändert, wenn sich Gottes Reich in unserem Leben ausbreitet. Das ganz Wunderbare bei Jesus ist, dass er uns nicht mit so einem Anspruch alleine lässt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Was macht der Heilige Geist? Er zeigt uns, dass wir geliebt sind. Das ist das Allererste, was der Heilige Geist macht. Diese besondere Macht Gottes, die in allem und überall irgendwie herumwabert, nicht zu greifen ist und wir sie deswegen einfach als Geist beschreiben. Keine Ahnung, was es genau ist. Es ist nicht materiell, es ist eher wie Licht, aber es kann auch durch Wände hindurch. Es ist Gottes Geist. Und der sagt uns, dass wir geliebt sind. Der ist das, was in uns diesen Moment bewirken kann, in dem wir merken, wow, Gott meint mich. Das ist das, was in uns Veränderung bewirkt, wenn wir im Lobpreis uns auf Gott einlassen und spüren, nicht nur ich gucke gerade Gott an, sondern Gott guckt gerade mich an und sieht in mein Herz. Und er liebt mich. Das tut gut, wenn er mich anblickt. Das tut gut, wenn er sagt, du, ich liebe dich, ich mag dich. Ich habe dich wunderbar gemacht. Ich kenne dich, ich kenne deine DNA. Ich kenne jede einzelne Zelle von dir und ich liebe das. Das macht der Heilige Geist. Er zeigt uns, dass wir geliebt sind und das berührt. es mag manchmal schwierig sein und manchmal sogar schwer auszuhalten, wie verrückt manche Menschen sind, wenn sie vom Heiligen Geist berührt werden. Manche heben die Hände, manche fangen an zu heulen, manche legen sie auf die Erde, weil sie berührt sind von Gott. Manche machen das auch einfach nur mit sich aus und stehen da mit Händen in der Tasche, so wie ich das sehr gerne im Lobpreis mache, und merkt das irgendwie in mir. Aber auch ich, auch wenn man es mir nicht ansieht, bin berührt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist berührt und durch diese Berührung verändert er uns. Der Heilige Geist sagt dir, dass du geliebt bist. Er berührt dich und er verändert dich. In der Bibel lesen wir ganz häufig, was der Heilige Geist in uns verändern kann, weil die ersten Christen das mitgekriegt haben. Jetzt haben wir den Heiligen Geist und ich bin ganz anders. Ich habe auf einmal Liebe, ich habe auf einmal Freude, ich habe so viel Frieden in meinem Herzen. Ich kann treu sein, ich habe Güte in mir, die ich gerne weitergebe. Ich bin sanftmütig geworden. Ich weiß noch ganz genau, was ich will, aber ich kann das auf einmal so ausdrücken, dass ich die Menschen um mich herum nicht verletze. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass wir beziehungsfähig werden, dass wir Beziehung zu Gott leben können, dass wir Beziehung untereinander leben können, dass wir Beziehung zu unseren blödesten und ätzendsten Mitarbeitern bei der Arbeit leben können. Der Heilige Geist kann uns verändern und er schenkt uns manchmal sogar noch Fähigkeiten, wo wir denken, wo kommt das auf einmal her? Wie kann ich denn auf einmal wissen, was Gott gerade denkt? Wie kann ich denn auf einmal diesen Gedanken haben und den hier anbringen? Ich habe gebetet und ist jemand gesund geworden. Wow, Geist Gottes, das ist nicht von mir. Der Geist Gottes möchte uns Erfahrungen geben, die nur von Gott kommen, die wir bezeugen können, die uns ausmachen, wo wir vielleicht nicht mal etwas sagen müssen und unsere Arbeitskollegen oder unsere Eltern oder unsere Kinder oder irgendwer denkt sich nur, irgendwas ist mit dem passiert. Der ist so viel angenehmer geworden, dieser Mensch. Du musst nicht mal was sagen und du wirst verändert vom Heiligen Geist und du bist auf einmal Zeuge von diesem auferstandenen Jesus Christus. Wir dürfen das bekunden, dass wir ein verändertes Leben durch die Liebe Gottes leben können, weil wir von ihm berührt sind, von dieser Liebe. Und Gemeinde soll der Ort sein, an dem das passiert, an dem das gefördert wird, an dem man das sehen kann. Gemeinde soll die Gemeinschaft derer sein, die geliebt sind, die vom Heiligen Geist berührt wurden und verändert worden sind. Wenn Menschen hier vorbeigehen, hier aus Versehen mal reinschneien und uns im Alltag erleben, dann sollen wir die sein, die anders sind, die etwas bezeugen von der Liebe Gottes. Wir als Gemeinde sollen und dürfen einen Raum schaffen, in dem das Bekunden passiert. Beim Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst darf das Thema sein. Ich habe das und das erlebt. Ich war mal so, ich bin jetzt so und ich möchte gerne vielleicht so werden. Bete doch gerne für mich, dass Gott das bewirkt und mir dabei hilft, mir Kraft gibt. Wir dürfen uns gegenseitig ermutigen, geliebt, berührt und verändert zu werden. Wir dürfen uns auch ermahnen. Wir dürfen uns so nah beieinander sein, dass es auch nicht wehtut, wenn jemand sagt, du, das, was du da jetzt gesagt hast, das war echt nicht gut. Vielleicht solltest du den Lebensbereich nochmal neu unter die Herrschaft Gottes stellen. Darüber hinaus soll Gemeinde ein Rückzugsort sein, eine Möglichkeit sein, aufzutanken. Weil es ist anstrengend, Zeuge zu sein, unter ständiger Beobachtung. Was denken meine Arbeitskollegen? Die wissen, dass ich Christ bin und ich benehme mich manchmal noch so. Ich glaube, ich muss mal wieder auftanken. Ich brauche jetzt einfach mal Menschen, die fähig sind zu lieben, egal wie ich bin. Dann soll Gemeinde dieser Ort sein, der dich liebt, egal wie du bist, egal wie es dir gerade geht, egal wie du dich gerade benimmst. Du sollst geliebt sein. Du sollst Fehler machen können. Du sollst wieder aufgebaut werden, mit dem Ziel hin, als Veränderter, mit eigenen Erfahrungen Zeuge sein zu können, berührt von der Liebe. Das kann, darf und das muss Auswirkungen haben. Auswirkungen auf uns hier, auf die Treffen, die wir hier haben. Das muss anders sein als eine Kaninchenzüchterversammlung. Weil wir hier veränderte Menschen sind, weil wir uns anspornen wollen im Verändertwerden, im Zeuge sein. Du sollst hier erleben, dass du geliebt bist. Und noch viel schwieriger, der Mensch neben dir soll erleben, dass er geliebt ist. Kann er das? Kann er das heute? Kannst du etwas dafür tun, dass der Mensch neben dir sich heute geliebt fühlt und morgen auch noch? Und nächste Woche, wenn er wieder hier ist, berührt das? berührt diese Liebe, die wir hier immer wieder, von der wir immer wieder reden, ist die erfahrbar oder ist das leere Tradition? Warum kommst du hierher? Warum bist du hier? Weil du Liebe brauchst? Weil du Liebe weitergeben möchtest? Oder weil du es halt so machst? Bist du hier, weil du von Gott irgendwie verändert wurdest und mehr willst? Oder weil du überhaupt mit diesem Gott in Verbindung kommen möchtest? Nimmst du von hier etwas mit, was echten Einfluss auf dein restliches Leben hat, auf die anderen 6 Tage? Hast du etwas, was du weitergeben kannst, wovon du Zeuge sein kannst? Oder ist es halt ein Sonntag, an dem geht man halt in die Kirche? Das ist in Ordnung, wenn du das eine Zeit lang machst. Und ich hoffe, dass diese Gemeinschaft dich so sehr liebt, dass du irgendwann nicht anders kannst, als diese Liebe, die du hier erlebst, weitergibst. Am Montagmorgen, auch in deiner Familie. Diese Liebe, dieses von Liebe verändert werden und davon Zeuge zu sein, mit jeder Zelle in unserem Körper, das soll die DNA von Gemeinde sein. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Daseinsberechtigung. Das ist der Grund, warum es uns gibt und warum du hier bist. Und ich wünsche dir, dass du das erlebst und dass du als veränderter Mensch in deinen Alltag gehst und dort Zeuge bist, einfach indem du bist. Egal, ob du darüber redest, egal, ob du irgendetwas Besonderes tust, ich wünsche mir das, dass du nur von Liebe reden kannst, dass du nur liebevolle Dinge tun kannst, weil so viel Liebe in dir steckt, dass es durch jede Pore deines Körpers und allen deinen Denken hinausströmt. Und wenn das mal nicht so ist, und das wird immer wieder so sein, komm gerne hierher und tank neu auf, geh dir neu in die Gegenwart Gottes und tank Liebe auf, tank Veränderung auf, tank etwas auf, wovon du berichten kannst, wovon du Zeuge sein kannst. Gott, ich möchte dir danken, dass du diese Gemeinschaft gegründet hast, dass du diesen Haufen von Jüngern, die Sekunden vorher noch immer nicht verstanden haben, worum es geht, wenn du vom Reich Gottes redest, dass du denen den Auftrag gegeben hast, Zeuge davon zu sein, von diesem Reich Gottes. Zeuge davon zu sein, dass du König bist, dass du in aller Liebe, in aller Vergebung regierst und dass wir uns auf diesen Kern durch eine rückvollziehbare Tradition beziehen dürfen, dass wir hier CCI-Gemeinde sind, weil du Menschen gesagt hast, ihr sollt meine Zeugen sein, ihr werdet meine Zeugen sein. Ich möchte dich bitten, dass du uns Zeuge sein lässt, dass du uns Erlebnisse schenkst, Wahrnehmungen gibst, die uns verändern, von denen wir berichten können und möchten und müssen, weil sie so wundervoll sind und so schön und so gut. Gott, schenk du uns neu deinen Heiligen Geist. Erfüll du uns neu mit all dem, was du in uns bewirken möchtest, mit diesen Früchten, mit diesen Fähigkeiten, die uns zu Zeugen machen, die uns die Kraft geben, dich zu bezeugen, davon zu erzählen und berichten, was du Wundervolles in unserem Leben getan hast. Danke, Gott, dass du das tun möchtest und dass wir diese Gemeinschaft sein dürfen. Danke für diesen Kern, für diesen Auftrag. Amen.